Es geht weiter mit der Radio Chico Weltfriedenswoche. Und zwar ist jetzt Frau Simone Payer bei uns im Studio. Sie liest uns Weisheitsgeschichten aus der ganzen Welt.
Und sie sind so jung wie Kind. Und sie sind so grausam wie unsere Torheiten. Und sie sind so weise wie die Wahrheit, die wir drinnen finden. Das erste Mädchen ist ein Traum. Eine Frau hat in der Nacht einen Traum gehabt. Und sie hat geträumt, am Ende ihrer Strasse, da hat sie einen neuen Laden gegeben. Sie hat das nicht können glauben. Sie weiss alles, was in ihrer Strasse passiert. Sie ist im Traum gegangen, die Strasse entlang, und hat den Laden gefunden. In diesem Laden hat es einen grossen Ladentisch gehabt, und hinter diesem Ladentisch war ein Mann. Und wo sie näher gegangen ist und diesen Mann angeschaut hat, dann war das Gott gewesen. Und sie hat gestaunt. Und sie hat ihn gefragt, was kann man in diesem Laden alles haben? Und Gott hat gesagt, du kannst alles haben, was dein Herz begehrt. Sie hat sich gefreut. Und sie hat überlegt, was ihr Herz begehrt. Und dann hat sie gesagt, ich wünsche mir Liebe. Ich wünsche mir Glück und Weisheit. Und ich wünsche mir Frieden für meine Seele. Dann hat sie noch mal nachgedacht. Und dann hat sie gesagt, und ich wünsche das nicht nur für mich, ich wünsche das für alle Menschen auf dieser Erde. Gott hat sie angeschaut und hat gelächelt. Und er hat zu dieser Frau gesagt, mir verkaufen keine Früchte. Wir verkaufen nur Samen. Und du tust säen. Und du tust ernten. Das ist eine Geschichte vom Säen und vom Ernten. Die nächste Geschichte ist aus dem Orient. Es war ein König mit Macht und Pracht. Er war auf der Höhe von seiner Blüte und von seiner Kraft. Er hatte ein grosses Reich, ein zahlreiches Volk, riesige Heerscharen und Schätze im Überfluss. Er hatte einen grossen Palast und ein grosses Harem. Alles, was die Welt ihm geben konnte, hatte er. Alles, was er von der Welt nehmen konnte, hatte er. Aber sein Herz war nicht ruhig. Sein Herz war unzufrieden. Und das hat einen Grund gehabt. Ein Nachbarland bei ihm war ein kleines Königreich. Ein blühendes Königreich. Mit einem glücklichen Volk. Und einem grossen Strom. Der Herrscher hat das wollen. Er hat das Königreich wollen. Und es hat ihm keine Ruhe gelassen. Bis er einen nichtigen Anlass gefunden hat. Einen erfundenen Anlass, um den Krieg im Nachbarkönig zu erklären. Die beiden Könige haben ihre Heer aufgestellt. Und das Volk hat geächzt und gestöhnt unter diesen Abgaben für das Heer und über das Leid, das über sie herkommt jetzt. Sie haben gezittert und Furcht gehabt vor dem Krieg, vor dem Leid und vor dem Blutvergießen. Der Tag vom Kampf ist gekommen. Und die beiden Heer waren aufgestellt beim Schlachtfeld. Und der König ist mit seinem Heerführer hoch zu Ross am Anfang von seinem Heer gestanden und hat über die beiden Heer geschaut. Und wenn er so über die vielen, vielen Kämpfer geschaut hat, hat er gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich das Land kann erobern kann, ohne dass ich meine Krieger opfern muss. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass mir das anders zufällt. Und der Heerführer hat gesagt, es gibt einen Weg. Du das in einem Zweikampf entscheiden. Suche Kämpfer und fordere den anderen König auf, alle Kämpfer zu stellen. Und die zwei werden in einem Kampf den Sieg bestimmen. Der Vorschlag hat ihm Tyrann gefallen. Er hat einen Botschafter geschickt zum Nachbarkönig und der hat den Vorschlag angenommen. Der Herrscher hat einen gewaltigen Krieger aufgestellt. Mit Kraft, mit einem eisigen Arm und mit einer eisigen Faust. Mit einem eisigen Willen zu gewinnen, zu siegen und zu vernichten. Der andere König hat einen anderen Kämpfer aufgestellt. Der andere König hat den Meister vom Tanz in Kampf geschickt. Der Meister vom Tanz war ein geistiger Meister. Ein geistiger Lehrer. Er war der Meister vom Tanz mit dem Leben. Er war der Meister vom Tanz mit dem Tod. Er war der Meister vom Tanz mit dem Glück. Er war der Meister vom Tanz mit dem Leid. Vom Tanz mit der Gewalt. Vom Tanz mit der Liebe. Er war nicht mehr jung. Sein Körper aber war geschmeidig und leicht und ganz aufrecht. Seine Haltung war gelassen und mit höchster Aufmerksamkeit. Er hatte keine äußeren Waffen. Als man die beiden gesehen hat, sich gegenüberstehen, da ist ein Raunen und ein Flüstern durch beide hergegangen. Und der König hat das Zeichen gegeben für den Anfang vom Kampf. Und mit einem riesigen Schlag hat der Kämpfer ausgeholt ins Leere. Geschmeidig und leicht ist der Tanzmeister ausgewichen, der zweite Schlag ins Leere. Der dritte Schlag ins Leere. Eine unbändige Wut, ein Zorn hat der Kämpfer ergriffen. Blindlings hat er geschlagen. Er hat nicht verstanden, was da für eine Übermacht ist, die er nicht sieht. Der Kampf ist lang gegangen. Der Kampf ist stundenlang gegangen. Bis der Kämpfer erschöpft, verzweifelt am Boden zusammengebrochen ist. Der Meister vom Tanz hat sich verneigt. Ein Schrei ist durchs Heer gegangen, ein verzweifelter Schrei. Der König ist von seiner höchsten Macht in seine tiefste Tiefe gefallen. In einem Moment hat er sein Heer, sein Land, seine Schätze, seine Herrschaft verloren. Ein Jubel, ein unbändiger Jubel auf der anderen Seite. Der Tanzmeister hat sich umgedreht. Er ist zu seinem König gegangen. Er hat sich vor seinem König verneigt. Bis an den Boden runter. Der König hat ihn aufgenommen. Er hat ihn aufrecht erhalten. Er hat ihn ehren. Aber der Tanzmeister ist tot gewesen. Die Weisheit hat Gewalt besiegt. Die Weisheit hat den Krieg besiegt. Die Weisheit hat Leben gerettet. Das ist eine Geschichte aus einer alten, alten Zeit. Das ist eine Geschichte für die neue Zeit. Ich erzähle eine Geschichte von Mulla Nasruddin. Der Mulla Nasruddin ist eine geliebte Märchenfigur aus dem Orient seit Hunderten von Jahren. Er ist der weise Narr. Und weil man nicht genau weiss, wenn er weise ist und wenn er närrisch ist, ist er unserem Leben so nah. Der Mulla Nasruddin wollte auf den Basar gehen. Auf den Basar von Basra. Er wollte nicht einen neuen Turban kaufen. Er hat auch keine neuen Lederschuhe gebraucht und auch kein neues Gewand. Kein Schleier für seine Frau und keine Datteln und keine Orangen. Nein. Das alles hat er nicht gebraucht. Auch kein Tee. Er hat 10 Esel wollen kaufen. 10 Esel, wie muss ich das mal vorstellen? 1 Esel zu kaufen ist schon schwierig. Aber 10 Esel. Er hat die Esel nicht für sich wollen kaufen. Er hat den Auftrag gehabt, von einem Händler die zu kaufen. Und so ist er auf einem Eselsmarkt und hat die Esel angeschaut. Und es hat Esel gehabt, so viel man nur hat wollen. Er hat nicht in die Ohren geschaut, er hat nicht ins Maul geschaut, er hat nicht in die Nase geschaut, er hat den Schwanz aufgelüpft, er hat am Bauch gekützelt, er ist drauf gesessen, er hat ihn beladen, er hat ihn lassen, er hat alles ausprobiert und hat noch den Hauf müssen anschauen. Er ist nach langem, langem fertig war mit seinem Kauf und hat die 10 Esel benannt und er war zu Tode erschöpft. Er hat die Esel genommen und ist zur Stadt aus, zum Basar aus, über einen grossen Platz, zur Stadt aus, zum Stadttor aus, heizu. Auf dem ersten Esel ist er geritten. Nach einem Zeitli hat er das Gefühl gehabt, er läuft die Esel zählen. Und er hat sich umgedreht und er hat zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. Jetzt ist er verschrocken, 9. Er ist runter, auf den Boden, und hat zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 ist gut. Und dann ist er wieder aufgestiegen, ist geritten und nach einer Weile hat er wieder gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Er ist runter, hat sie wieder gezählt und es waren 10 gewesen. Jetzt hat er angefangen zu stampfen, jetzt hat er angefangen zu fuchten und hat gesagt, das ist ein Djinn, das ist ein böser Geist, der will mich zum Wahnsinn treiben, der will mich verwirren. Und er ist wieder aufgestiegen und er hat wieder gezählt und es waren wieder 9 gewesen und er ist wieder runter und es waren 10 gewesen. Und er hat gefuchtelt und er hat geschrien und er hat da kämpft mit dem Geist, den er nicht gesehen hat und wo ihn hat zum Wahnsinn treiben. Auf der anderen Seite, dort ist ein Bauer gekommen und der ist gegen die Stadt zugelaufen. Und der hat das Fuchteln und Schreien und Stampfen gesehen und hat gedacht, er will mal schauen, was dort los ist. Und dann hat er den Mullah Nasruddin gefragt, was ist mit dir? Was machst du da? Dann sagt der Mullah Nasruddin, ein Djinn wird mich verzaubern, ein Djinn wird mich zum Wahnsinn treiben. Wenn ich da auf dem Esel sitze, dann zähle ich meine Esel und das ist 9 Esel. Und wenn ich unten bin, das ist 10 Esel. Dann sagt der Bauer, ja, und wenn ich schaue, das ist eine Frage von der Sichtweise. Wenn du auf dem Esel sitzt, das ist 9. Wenn du unten bist, das ist 10. Und wenn ich schaue, das ist 11 Esel. Das ist eine Geschichte, die erzählt, wie schwierig das ist, herauszufinden, wie viele Esel da sind. Und dass man zuletzt noch schauen muss, ob man nicht selber ein Esel ist. Der König wollte in den Garten gehen. Schon lange, lange Zeit hat er keine Ruhe mehr gehabt und hat nicht mehr in den Garten gehen. Er ist die Stege runter und ist in den Garten gekommen. Und er hat sich gefreut auf seinen Garten. Aber dann ist er verschrocken. Alle Pflanzen haben gelampet und alles hat so traurig ausgesehen. Der König ist nicht mehr nachgekommen. Er ist zu einer Eiche gegangen. Sie war gewaltig, gross und stark und mächtig. Aber sie hat alles Lampen. Und sie hat traurig ausgesehen. Und der König hat gesagt zu dieser Eiche, was ist mit dir? Warum bist du so traurig? Dann hat die Eiche gesagt, ja, ich bin so traurig. Mir ist es verleidet. Ich möchte so sein wie die schöne, hohe, gerade Tanne. Nicht so verknotzt wie ich. Der König hat die Eiche angeschaut und hat den Kopf geschüttelt und ist zu der Tanne gegangen. Und die Tanne, die hat auch so elend ausgesehen. Die hat auch alles Lampen. Und dann hat der König gesagt, was ist denn mit dir? Du bist doch so ein Prachtsbaum. Warum lässt du alles Lampen? Nachher hat die Tanne gesagt, ja, ich bin so traurig. Mir ist verleidet. ich will auch Früchte an meinen Nest. Ich will so sein wie der Rebstock. Ein Rebstock hat süße Trauben. Und mit diesen süßen Trauben kann er alle erfreuen. Ich will auch so sein wie der Rebstock. Der König hat die Tannen angeschaut, hat den Kopf geschüttelt und ist zum Rebstock gegangen. Aber der Rebstock, der war ganz verdorret. Und der Rebstock hat gar keine Früchte mehr gehabt. Die sind alle abgefallen. Und der hat ganz traurig ausgesehen. Und dann hat der König zum Rebstock gesagt, was ist denn mit dir? Warum siehst denn du so aus? So verdorret? Dann hat der Rebstock gesagt, ja, eben so traurig und mir ist verleidet. Ich möchte sein wie ein Rosenstock. Ich möchte duften wie Rosen. Ein Duft verströmen wie Tausend und die Leute würden an mir schmecken. Und es wäre wunderbar. Der König ist weitergegangen. Auch Birken war nicht zufrieden. Die hat Nüsse wollen. Und alle haben etwas zu klagen gehabt. Und so ist er zuletzt zu seinem Apfelbaum gegangen, wo die besten Äpfel hat, die man sich vorstellen kann. Und da drinnen hat er sich immer erquickt. Doch der Apfelbaum, der war am Verenden gewesen. Nachher sagt der König, und du, was ist mit dir? Dann sagt der Apfelbaum, mir ist ganz und gar verleidet. Jedes Jahr, viele Jahre, viele 10 Jahre habe ich immer meine Äpfel verschenkt. Jeder, der wollte, hat Äpfel bekommen. Saftige, so viel, wie sie wollten, bis es keine mehr hatte. Und nie und nimmer habe ich ein Danken bekommen. Und jetzt ist mir verleidet. Der König hat genug gehört. Er hat sich umgedreht, sich zurückgewandt, hat wieder in den Palast wollen. Und da hat er am Boden ganze Mecke dort bei der Stege ein Stiefmütterli gesehen. Und das Stiefmütterli hat glänzt und blüht und gelacht und ist glücklich gewesen. Und ist so schön gewesen. Da hat sich der König abgebeugt zu dem Stiefmütterli und hat gesagt, wieso bist denn du so glücklich in diesem unglücklichen Garten? Wie machst du das, dass du so glücklich bist? Nachher hat das Stiefmütterli gesagt, ja, wo du mich gesetzt hast, dann habe ich gewusst, dass du ein Stiefmütterli wirst. Und weil ich nichts anderes kann sein als ein Stiefmütterli, so bin ich das ganz und gar mit meiner ganzen Kraft und Freude bin ich ein Stiefmütterli. Das ist ein Gesicht von meiner Stiefmütterli, wo glücklich ist in meinem traurigen Garten. Es war ein Hund. Und der Hund hat gehört, dass ein Tempel geht mit 1000 Spiegeln. Er hatte keine Ahnung, was ein Tempel ist mit 1000 Spiegeln. Aber das hat so verlockend getönt. Das hat so zauberhaft getönt. Und so hat er gedacht, er will jetzt einfach mal den Tempel mit diesen 1000 Spiegeln finden. Und man hat ihm gesagt, wo er ist. Und wir haben ihm gesagt, in welche Richtung also er muss gehen. Es war eine lange Reise. Er ist gelaufen, ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Und dann ist er bei einer grossen Brücke vorbeigekommen. Und diese Brücke hat man ihm gesagt. Dort, bei dieser Brücke, gibt es einen Hügel. Und auf diesem Hügel sind ein grosser Tempel. Er ist gesprungen über die Brücke und hat sich gefreut und ist gesprungen durch den Hügel auf zu diesem Tempel. Und vor dem Tempel ist er geblieben stehen und hat reingeschaut. Und als er reingeschaut hat, da haben ihm aus 1000 Spiegeln 1000 Hunde angeschaut. Und er hat gerade nicht gewusst, was das ist. Aber dann hat er sich gefreut. Und er hat fröhlich angefangen zu bellen. Und 1000 Hunde haben fröhlich angefangen zu bellen. Und er hat die Ohren gestellt und sie haben die Ohren gestellt. Aus 1000 Spiegeln. Und er ist aufgesprungen und die sind aufgesprungen, die 1000 Hunde. Und er hat mit dem Schwanz gewedelt und 1000 Hunde haben mit dem Schwanz gewedelt. Und dann hat der Hund gesagt, das ist ein schöner Ort. Da hat es nur fröhliche und gute Hunde. Das ist ein guter Ort. An dem Ort will ich bleiben. Fast zur gleichen Zeit war ein anderer Hund unterwegs. Der hat nämlich auch von dem Tempel mit den 1000 Spiegeln gehört und hat auch wollen schauen. Er hat die Brücke gefunden. Er ist über die Brücke gesprungen. Er ist der Hügel aufgesprungen. Und er ist vor dem Tempel gestanden. Und hat reingeschaut. Und da haben ihn 1000 Hunde angeschaut. Und der Hund ist verschrocken. Und der Hund hat nicht gewusst, was er machen soll. Und der Hund hat auch Wochen knurren. Und Zähne zeigen. Und 1000 Hunde haben geknurrt und die Zähne gezeigt. Dann ist er aufgesprungen und 1000 Hunde sind aufgesprungen und haben die Ohren angelegt. Und dann hat er den Schwanz eingezogen und sich zusammengezogen. Und 1000 Hunde haben den Schwanz eingezogen. Und dann hat der Hund gesagt, das ist ein schrecklicher Ort. Alle Hunde sind böse. Alle Hunde knurren. Das ist eine Geschichte von zwei Hunden, die am gleichen Ort etwas ganz anderes erlebt haben. Thank you.